Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Heute ist mein letzter Arbeitstag. Ab morgen habe ich Urlaub. Aber weil ich schulpflichtige Kinder habe und eine gewissermaßen schulpflichtige Frau, weil die in der Schule arbeitet, werde ich meinen Urlaub hier verbringen. Also nicht genau hier auf der Bühne, aber gar nicht so weit entfernt von hier. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen mehr in meine Urlaubsvorbereitung investiert als sonst und habe mir überlegt, es muss irgendwelche besonderen Dinge nächste Woche passieren, damit es sich so ein bisschen urlaubsmäßig anfühlt. Und ich dachte, ich lasse euch einfach mal wissen, nicht, dass das alle interessieren würde, aber es gibt immer ein paar, die fragen, was machst du eigentlich in deinem Urlaub, wenn du hier bist und wie ist das, hier in der Nähe zu wohnen? Also eine der Sachen, die ich mir überlegt habe für nächste Woche, ist das hier. Für diejenigen, die das jetzt bei Spotify später hören, ich halte gerade ein ultra hässliches Saunahandtuch hoch, sehr alt, aber es ist so ein bisschen, was ich geplant habe. Ich habe noch was Schönes geplant. Hier, das hier vorbereitet, also es ist jetzt nicht, dass es regnet, vielleicht schneit es auch, aber ich werde auf ein Konzert gehen. Kein Klassikkonzert, wobei ich das Weihnachtsoratorium auch mag, aber ein bisschen anderer Stil. Denn ich habe eine schmerzhafte Lektion lernen müssen, Gutes braucht Vorbereitung. Wir haben das so als Studentenehepaar relativ früh in unserer Ehe gelernt. Es gab immer wieder so Situationen, wo wir einkaufen gegangen sind, um so die wichtigsten Nahrungsmittel einzukaufen, Ketchup und Nudeln, so Tüten, na, wir hatten kein Auto, einfach unsere Tüten dabei und einen Rucksack und sind damit dann zu Penny gestapft, nur um mehrfach festzustellen, es ist der 3. Oktober und wir fasten unfreiwillig. Also der Tag war dann trotzdem noch frei, aber er war nicht ganz so erfüllend, wie als hätten wir vorher so die Basics für ein gutes Essen eingekauft. Gutes braucht Vorbereitung und wir sind in so einer Vorbereitungszeit jetzt. Ne? Der erste Advent. Advent bedeutet Ankunft und das Konzept von Advent ist relativ einfach zu erklären. Es ist eine Vorbereitungszeit. Es geht um das Kommen von Jesus. Und auf der einen Seite schauen Christen traditionell zurück auf das, was Gott getan hat. Aber sie schauen auch voraus auf das, was Gott noch vorbereiten wird, was er noch mal tun möchte. Und Adventszeit, da denkt man an Freude. Es soll eine Zeit der Erfüllung sein, der Fröhlichkeit, der Dankbarkeit und auch der Gelassenheit. Gott kommt und er macht Dinge wieder gut. Und hier ist die Frage, der erste Test. Wenn du hier sitzt, erster Advent, wer sitzt hier und sagt, ja, ich bin voll gelassen. Ich bin voller Gelassenheit und Dankbarkeit. So am ersten, ja, genau. Es gibt sogar ein paar Gesichter, die sich dadurch genauso erwartet. Aber nicht alle. Ich habe mich nicht umsonst vorbereitet. So für alle anderen ist diese Predigt. Und ich will mit euch schauen, wie können wir da hinkommen, dass wir mehr Gelassenheit und Freude und Erfüllung erleben. Darum soll es gehen. Und wir werden jetzt an diesem Adventssonntag und auch an den drei, die noch folgen, uns ganz bekannte Advents- und Weihnachtslieder anschauen. Melodien, die uns auch auf Weihnachtsmärkten begegnen, wenn die GEMA das nicht kappt. Aber so grundsätzlich werden die überall gespielt. Und wir wollen gucken, was sind das eigentlich für Lieder, die wir immer wieder hören, ungeachtet dessen, ob wir in Kirche zu Hause sind oder nicht. Viele von uns kennen diese Melodien. Was haben die mit der Bibel zu tun? Und was hat das vielleicht auch mit unserem Leben heute zu tun? Wo wäre da die Anwendung? Und wir starten heute mit einem ganz bekannten Weihnachtslied. Ist millionenfach gesungen, auch international sehr bekannt. Helene Fischer hat es vor ein paar Jahren in der Hofburg in Wien gesungen und 6,7 Millionen Menschen haben sich das online angeschaut. Also echt ein Klassiker. Herbei, o ihr Gläubigen. Herbei, o ihr Gläubigen ist ein alter Song, 280 Jahre alt und vermutlich nicht ursprünglich von Helene Fischer, sondern von jemand anders. Aber der Ursprung ist umstritten. So, es gibt im Deutschen eine katholische und eine evangelische Fassung. Die evangelische stammt von Friedrich Heinrich Franke, evangelischer Theologe. Und das Lied hat 4 Strophen und in jeder dieser 4 Strophen wird eine Zeile 3-mal wiederholt. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o... Ja, ihr habt's, genau. O lasset uns anbeten. Was ist Anbetung? Und anstatt, dass ich euch mit einer langweiligen Definition hier irgendwie nerve, habe ich gedacht, ich erzähle eine Geschichte. ist ja Advent und ein bisschen gemütlich. Wenn du die Person links oder rechts neben dir kennst und ihr vertraut miteinander seid, könnt ihr euch so ein bisschen anschmiegen. Ich erzähle eine Geschichte. Ich war vor einiger Zeit auf so einem Anbetungsabend, so einem Worship-Event. Und es war richtig stark so. Ne? Leute, so sehr stimmungsvolle Gesänge, Menschen mit erhobenen Armen, verzückte Gesichter in der Edeloptics-Arena beim Basketballspiel der Hamburg Towers. Das hättet ihr mal sehen sollen. Ne? Diese großgewachsenen Athleten, Muskeln und alles, aber diese Ballbeherrschung, genial. Und wir haben gestaunt, wie die werfen können, auch wie viele Punkte überhaupt von der Drei-Punkte-Linie gemacht werden. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre was Besonderes, aber das wurde ständig fabriziert. Dann die Cheerleader haben für Stimmung gesorgt, wo von der Mittellinie. Aber das eigentliche Spektakel war ein anderes. Das eigentliche Spektakel war folgendes. So in der Vorbereitung auf diesen Abend hatte ich ehrlich gesagt mehr auf die Kosten als auf den Sitzplatz geachtet. Und so sind wir direkt neben dem gegnerischen Fanblock gelandet. Und die waren vorbereitet. Die sind viele hundert Kilometer durch die Republik gereist. Sie hatten ihre Trommeln dabei, sie hatten Schals dabei, Trikots von ihrer Mannschaft. Und die haben die ganze Zeit getrommelt. Also die ganze Zeit wurde dort Musik gemacht. Es wurde gesungen, es wurde gehüpft, es wurde getanzt. Alles Mögliche ist da passiert. Und was mich nachhaltig beeindruckt hat, so sehr, dass ich sogar ein Foto gemacht habe, uns gefilmt habe, war, als ich mir die Leute angeguckt habe, es waren überwiegend Männer, die älter waren als ich. Am Singen, am Hüpfen, am Tanzen, mit erhobenen Händen. 50 plus. Und ich dachte, wow, was für eine Leidenschaft, was für eine Energie, was für eine Hingabe. Die Herzen, die Augen voll aufgerichtet auf das Zentrum des Geschehens. Die Basketballmannschaft, Verehrung und Anbetung. Anbetung ist Freude, Anbetung ist Staunen, Anbetung ist Lob und Anbetung ist Erfüllung, wenn ich an den Abend zurückdenke. Und da merkt ihr schon, wenn wir über Anbetung reden, das ist jetzt nichts, was nur religiöse Menschen irgendwie kennen, sondern das betrifft uns scheinbar irgendwie alle. Und ich möchte mit euch heute schauen, ja, welchen Weg kann man denn hinfinden zu diesen besonderen Momenten? Denn wir wissen, Gutes braucht Vorbereitung. Ein gutes Date braucht Vorbereitung, eine Dusche, eine gute Note braucht Vorbereitung, ne? Einen Lernzettel. Und gutes Essen braucht manchmal richtig viel Vorbereitung. Muss dich für den Lieferdienst entscheiden, die App runterladen, dann geht das WLAN nicht. Stundenlang mit der Vorbereitung von gutem Essen. Gutes braucht Vorbereitung. Ich glaube, Anbetung braucht auch Vorbereitung. Wir können diese Momente des Staunens, der Dankbarkeit, der Gelassenheit, die können wir vorbereiten, das können wir anbahnen. Und wie das gehen kann, das möchte ich mit euch anhand von zwei Menschengruppen in der Weihnachtsgeschichte entdecken. Schauen wir ins Neue Testament, in das Lukas-Evangelium in Kapitel 2. Und da fangen wir mal an mit den Hirten. Sehr bekannt, die muss ich gar nicht groß einführen. Die sehen einen Engelchor, machen sich auf den Weg, begegnen dort einer jungen Familie, einem Baby, Jesus. Und jetzt kommt der Rückweg, was sie da erlebt haben. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Also Freude und Begeisterung und Dankbarkeit und Staunen, Anbetung. So, und jetzt wollen wir einmal schauen, was ist denn vorher passiert? Ja, was passiert denn vorher, wenn solche Momente Vorbereitung brauchen? Also erstmal ist das ein ganz normaler, alltäglicher Moment. Da ist ein Feld, lesen wir in der Bibel, da sind Schafe, es sind die gleichen Kollegen wie immer, es sind wahrscheinlich auch die gleichen Gespräche wie immer, aber dann gibt es auf einmal diesen übernatürlichen Moment, Engel und irgendwas passiert da, was eben nicht normal und alltäglich ist. Was macht man damit? So manche von uns würden jetzt sagen, ja, damit kann ich nichts anfangen, das ist nichts für mich. Andere von uns, wir haben vielleicht sogar schon mal was Ähnliches erlebt. Vielleicht jetzt kein Engelschor, aber wir haben gemerkt, oh, hier gibt es so eine Aneinanderreihung von Zufällen, die ist so massiv, das kann kein Zufall mehr sein. Irgendetwas oder irgendjemand will mir was sagen. Oder wir haben einen Traum und der ist so real, dass der uns nachher noch beschäftigt. So, was macht man damit? Ja, man kann solche Momente, wenn es die gibt, kann man wegschieben und ignorieren. Man könnte sie auch rationalisieren und sagen, naja gut, die Jungs auf dem Feld, denen war ein bisschen langweilig, vielleicht haben die sich irgendwas vorgestellt, so irgendein Himmelsgebilde, das konnten die sich nicht anders erklären. Das können wir heute auch rationalisieren. Ja, das müssen wir halt verarbeiten, deswegen war der Traum so real und irgendwie so, wir psychologisieren Sachen, aber wir schenken ihnen nicht weiter Beachtung. Das Spannende in der Geschichte ist, die Hirten machen sich auf den Weg. Die nehmen das ernst. Da gibt es diesen übernatürlichen geistlichen Impuls und sie gehen los. Und ich glaube, hier ist eine erste Lektion für uns heute. Und die lautet, wir müssen uns auf den Weg machen für Anbetung. Wenn du Gott erleben willst, wenn du von was Größerem begeistert werden willst, dann setzt es voraus, dass du dich auf den Weg machst. Und das ist nicht ohne, die Komfortzone zu verlassen. Der inzwischen verstorbene Pastor John Wimber, der hat mal gesagt, Glaube und alles, was damit verbunden ist, Glaube buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Und das heißt, ich habe es richtig buchstabiert, genau, ein paar, Risiko. Wir müssen irgendwie uns auf den Weg machen und auf Dinge einlassen. Und ich habe das neulich so erlebt, als wir ein Auto gekauft haben. Er hat letzte Woche ein Auto gekauft, juhu, ich freue mich richtig doll darüber. Jetzt keine Anbetung, aber so eine gute Freude und Dankbarkeit ist da. So, und das war eigentlich genau der Prozess. Wir haben vorher Anzeigen gecheckt und geguckt, was gibt es auf dem Markt, was sind die Angebote. Und irgendwann hat etwas unser Interesse geweckt. Der war dieser Moment. Dann haben wir Kontakt aufgenommen und nochmal Kontakt aufgenommen. Und wie ist das mit dem Scheckheft und dem Reifenprofil und dem TÜV? Aber irgendwann kam der Moment, und ich glaube, der kommt auch in geistlichen Dingen. Da kannst du alles abgefragt haben und dich schlau gemacht haben, aber du kommst nicht weiter, wenn du dich nicht auf den Weg machst. Weißt, wir mussten irgendwann sagen, okay, und jetzt steigen wir ins Auto und fahren in diese andere Stadt. Irgendwann kommt der Moment, wo du, um letzte Gewissheit zu haben, musst du sagen, ich mache mich auf den Weg und ich schaue, ist das, was ich gehört habe, deckungsgleich mit der Realität. Und ich glaube, in geistlichen Dingen ist das genauso. Du kannst deine Freundin fragen, du kannst Dinge aus der Distanz beurteilen und vergleichen. Aber wenn du sagst, ich will staunen, ich will Erfüllung erfahren, dann kommt irgendwann der Moment, da musst du rausgehen aus der Komfortzone und reingehen ins Risiko. Und die Hirten haben das gemacht. Die hatten ja keine Garantie dafür, dass es klappen wird. Ne? Auf nach Bethlehem. Ich weiß nicht, was die mit den Schafen gemacht haben, mitgenommen oder dagelassen. Risiko, so, was erwartet uns? Vielleicht war das wirklich nur Einbildung. Aber ihr Wagemut wird belohnt und sie erleben Freude und Lobpreis und all das. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, kann es sein, dass wir manchmal so wenig Freude haben, weil wir so wenig riskieren? Kann es sein, dass da was Gutes auf uns wartet, vielleicht auch ganz am Anfang der Glaubensreise, aber wir lieben einfach Kontrolle. Wir lieben die Sicherheit und uns fällt dieser Schritt so schwer. Ich will das auch gar nicht klein machen. Der Schritt raus aus der Komfortzone, rein ins Risiko. Aber da gibt es was zu entdecken. Und ich möchte dich fragen, ja, mein Adventsvorbereitungskoffer. Wie viel Risiko bist du bereit einzugehen, wenn es um den Glauben geht? Ich glaube, es macht mehr Spaß, wenn man Risiko spielt. Wie viel Risiko? Vielleicht ist es für dich, dass du unsere Predigten im Internet hörst und bei Spotify. Und dann kommt dieser Moment, wo du denkst, ja, ich würde ja vielleicht gerne mal hingehen. Hier ist ein Platz für dich. Wir sorgen dafür, dass wir irgendwo einen Platz hinkriegen. Oder das Risiko, du hast dich damit beschäftigt. Das sind wir mit Alpha gestartet, diesem Glaubensgrundkurs, wo man in entspannter Atmosphäre all die Fragen mal stellen kann. Du kannst dich noch anmelden, wenn du möchtest, melde dich bei mir. Aber das ist wieder dieses Risiko, rein in eine Gruppe, die ich nicht kenne, sich auf den Weg machen. Vielleicht ist diese Adventszeit, diese Vorbereitungszeit eine Zeit, wo du ein bisschen Risiko in den Koffer packen möchtest. Und dann ein zweites, das ist die erste Menschengruppe. Dann gibt es eine zweite Menschengruppe und es sind eher ältere Menschen und ihre Vorbereitung auf diesen Moment der Anbetung und des Staunens und der Erfüllung und so weiter, ihre Vorbereitung ist eine lange Wartezeit. Da ist zum einen Simeon Und Simeon kriegt auf irgendeine Art von Gott diesen Impuls, du wirst mal was Großartiges mit Gott erleben. Durch den Heiligen Geist, irgendein Zuspruch. Und dann passiert nichts. Dann passiert erstmal gar nichts. Aber das steht irgendwie so im Raum. Irgendwas Großes. Ich werde was Großes sehen. Und dann gibt es eine Frau, die heißt Hannah. Und Hannah hat relativ früh einen Schicksalsschlag erlebt, ihren Mann verloren. Und daraufhin fängt sie an, ganz viel zu fasten und zu beten. Vielleicht so als Reaktion darauf, verbringt Zeit im Tempel. Damals ist der Tempel gleichbedeutend mit der Gegenwart und der Nähe Gottes. Da verbringt sie ganz viel Zeit. Und tagelang passiert nichts. Und wochenlang passiert nichts. Und monatelang passiert nichts. Und jahrelang passiert nichts. Und jahrzehntelang passiert nichts. Sie ist Mitte 80, als wir das lesen, was wir gleich lesen. Eine lange Wartezeit. Aber dann kommt's. Und das lesen wir jetzt in Lukas 2. Erst lese ich von Simeon vor. Da steht, vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und er lobte Gott. Danke, danke. Und dann kommt Hannah, Mitte 80. Über sie heißt es, Hannah brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu, um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu, machte sich auf den Weg und begann ebenfalls, Gott zu loben. Das ist dieser Moment. Anbetung, Gott sehen, Jesus, über ihn staunen. Aber dem ist was vorausgegangen, wisst ihr? Jetzt lasst mal ein Gedankenspiel machen. Was wäre passiert, hätten diese Menschen im Jahr 2023 in Hamburg gelebt? Simeon hätte vielleicht so auch so ein Wort der Ermutigung bekommen und vielleicht hätte er es ernst genommen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hätte er vielleicht Danke gesagt, ah, danke, das ist nett, das ja was mit Gott erleben, finde ich gut. Wenn er gewissenhaft gewesen wäre, hätte er sich vielleicht eine Google-Notiz gemacht und dann hätte er warten müssen. Und vielleicht hätte er es vergessen oder so mit dem Alter hätte er einfach mehr Zeit für andere Dinge, zum Reisen und endlich einmal all das machen, was man immer machen wollte. Und dann ist da Hannah, ein Schicksalsschlag. Etwas greift ins Leben ein. Und vielleicht hätte sie sich abgelenkt mit ihrem Smartphone, mit Zalando, mit Netflix. Woher weiß ich, dass das mögliche Szenarien sind? Weil ich mich kenne. Ich bin schon Jahrzehnte mit Gott unterwegs. Und es ist gar nicht leicht, über Jahrzehnte sensibel für Gott zu bleiben. Es ist gar nicht leicht, über Jahrzehnte on fire zu bleiben für Jesus. Wenn Kämpfe da sind, wenn so viel Ablenkung ist und alle in der Peer Group, in meiner Altersgruppe vielleicht andere Dinge machen und woanders ihr Geld und ihre Zeit investieren, dann zu sagen, Gott, ich will dich mit allem suchen, was ich habe. Ich will dir nachjagen, Tag und Nacht beten, fasten, was auch immer. Ich suche dich. Es ist gar nicht so leicht. Aber wir sehen bei Hannah und Simeon, zwei älteren Menschen, über einen langen Zeitraum dieses geistliche Vorbereiten. Gutes braucht Vorbereitung. Ein inzwischen ebenfalls, heute habe ich viele tote Leute, die ich zitiere, ein ebenfalls zerstörter, der ist auch zerstört, den gibt es nicht mehr, Pastor aus Schottland, der aber in Südafrika gelebt hat, spannende Kombi. Der heißt Andrew Murray und Andrew Murray hat viel über geistliches Leben gesprochen und er spricht so rein in diese Situation. Er schreibt, hüte dich in deinem Gebet vor allem davor, Gott einzuschränken. Nicht durch Unglauben, sondern durch die Annahme, dass du weißt, was er tun kann. Erwarte unerwartete Dinge über alles hinaus, was wir bitten oder denken. Frage ich mich auch, hatte Simeon eine Vorstellung davon, dass er Jesus auf den Arm nehmen würde? Jedes Mal, jetzt kommt ein Tipp, jedes Mal, wenn du betest, sei zuerst still und bete Gott in seiner Herrlichkeit an. Denke daran, was er tun kann und erwarte große Dinge. Wenn du Christ bist, wann hast du aufgehört, Großes zu erwarten? Ich habe hier noch was in meinem Adventsvorbereitungskoffer für die geistliche Zeit, die vor uns liegt. Ey, vielleicht ist es wieder neu an der Zeit, über Gott zu staunen. Und vielleicht erst recht, wenn du sagst, das finde ich gerade albern, was der macht. Weißt du, wir können ja auch so im Gottesdienst sitzen mit so geistlich verschränkten Armen und sagen, mal gucken, ob er mich zum Staunen bringt. Aber die Haltung von Simeon und Hannah war ja, ich will staunen. Ich will, wo ist der Herr? Sie geht immer wieder in den Tempel, sie sucht ihn, sie fragt nach ihm, sie betet und sie fastet. Und meine Frage ist folgende. Wie kannst du eine positive Erwartungshaltung gegenüber Gott kultivieren? Damit ist man nie fertig, wie bei einem Garten, den man kultiviert. Wie kann das aussehen, dass du eine Hannah wirst, ein Simeon? Ja, vom Heiligen Geist geführt. Vielleicht hast du vor 10 Jahren mal so ein Seminar gemacht, Stimme Gottes hören, aber das ist ja ein Dranbleiben. Ich erzähle dir mal von mir, was mir... Kann man das da reinlegen? Mal gucken. Risiko, genau. Glaube buchstabiert man. R-I-S-I-K-O. Was mir geholfen hat, erzähle ich euch so einfach als Inspiration. Ich bin in den letzten Wochen richtig viel unterwegs gewesen und viele Tage und Konferenzen, das war auch ganz toll. Und dann saß ich irgendwann da so mit meinem kleinen Büchlein, habe überlegt, okay, welche Leiterschaftslektion habe ich gelernt, welches Tool, was ist jetzt wichtig für die Christusgemeinde, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Und dann war so ein Moment da, wo ich merkte, nee, darum geht's gar nicht. Es ging darum, dass mein Glaube neu gestärkt wird. Da war so ein Treffen mit ganz vielen Leiterinnen und Leitern, überall aus der Welt, also nicht aus dem deutschsprachigen Raum, sondern aus Asien und Amerika. Und viele, viele von denen waren älter und erfahrener als ich. Und da war, wenn wir angebetet haben und diese älteren Geschwister vorne weggegangen sind, mit erhobenen Händen Jesus die Ehre gegeben haben, das hatte Power. Die waren da, wenn da jemand gesagt hat, so der schon in Rente ist, ey, für Jesus ist alles wert. Und ich dachte, wow, ey, das will ich glauben, daran will ich mich festmachen. Und ich habe gedacht, ey, das könnte doch auch was für uns heute sein. Und ich nehme euch mal angelehnt an das Hamburg Towers Beispiel. Wenn du über 50 bist, zünde uns an mit deinem Feuer für Jesus. Zeig uns, wie du fastest. Zeig uns, wie du leidenschaftlich betest. Zeig uns, wie du begeistert bist von der Bibel, wie du evangelisierst, wie du Leute zum Glauben führst. Zeig uns das. Ich glaube, da liegt eine unheimliche Kraft drin. So ein Simeon oder eine Hannah zu sein. Nicht nur, dass du deine Anbetung vorbereitest über Jahrzehnte, sondern dass du etwas in uns anzünden kannst, wenn wir auf dich schauen. Weißt du, in meiner Generation gibt es so viele, die sehen abgegessene Christen, frustrierte Christen, ausgebrannte Christen, Christen, die schon alles wissen. Aber wenn da eine Hannah ist, die sagt, ey, ich faste aus Liebe zu Jesus, ich will den Herrn sehen, ey, das macht doch was. Als ich bei dieser Tagung war, habe ich John kennengelernt. John ist äußerlich nicht beeindruckend, also noch kleiner als ich, keine Haare mehr, schneeweißer Bart, älterer Mann, hat mir von seinem Großvater von seinen Enkeln erzählt. Ein ganz sanfter, ruhiger Mann. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und am Ende dieser Tagung gab es so eine Zeit des Gebetes. Und wie der Zufall es so wollte, sind John und ich aufeinander getroffen. Ich dachte, na gut, dann betet er halt für mich so ganz, ganz lieb und zart. Und dann fing er an zu beten. Dann fing der an zu beten. Und es war, als würde sich der Himmel öffnen, als wäre da ein Simeon, eine Hannah, die jahrzehntelang in der Kraft des Heiligen Geistes gedient hat, der genau weiß, was er tut, der mit Fröhlichkeit, Power, Leidenschaft, wie es eben nur ein älterer Mann, der über Jahrzehnte dem Herrn gedient hat, tun kann. Da war was. Und das kannst du nicht so machen. Das ist etwas, das baut sich auf, das wird kultiviert über Jahrzehnte. Und ich stand da und ich habe mich gefreut. Sehr. Wisst ihr, diese Hamburg-Tower-Situation, die hat mich bis heute ja beschäftigt. Ich glaube, wir sind alle für solche Momente geschaffen. Ob wir gläubig sind oder nicht. Dieses Staunen über was Größeres, Teil von was Größerem sein, dabei Erfüllung leben, erleben Frieden, merken, dass das, was mich bedroht, vielleicht gar nicht so bedrohlich ist. Und davon redet ja auch die Bibel. Anbetung, lasset uns anbeten. Wenn du mir nicht glaubst, warum funktioniert denn immer noch Kerzenschein, Lichterketten, Glühwein, über 30 Weihnachtsmärkte in Hamburg? Das ist eine unheimliche Wirtschaftspower, die da ist. Weil wir das lieben, Teil zu staunen. Wisst ihr, ich bin diese Woche im Einkaufszentrum unterwegs gewesen, vormittags, und da bin ich einem Zauberer begegnet. True story. Mitten am Tag, einem Zauberer in einem Einkaufszentrum. So. Kein Engel, der war da einfach. Und das war vormittags, da waren keine Kinder, weit und breit niemand zu sehen. Der hatte sogar einen Thron dabei, einen goldenen. So. Wenn wir so rationale Wesen sind und in einer rein materialistischen Welt leben, warum bezahlt ein Einkaufszentrum einen erwachsenen Mann, um als Zauberer andere Erwachsene zu verzaubern mitten am Tag? Wir sind ja in so einer Vorbereitungszeit. Ne? Ich bin in meiner Urlaubsvorbereitungszeit, wir sind in einer geistlichen Vorbereitungszeit für Advent, aber auch an der Marketing-Vorbereitungszeit. Wir werden vorbereitet und ganze Marketingabteilungen, die wollen uns verzaubern. Im Gegenzug für unser Geld, im Tausch gegen unsere Daten. Und das ist die andere Seite von Anbetung, dass Anbetung immer auch was kostet. Ja, Lichterketten kosten Strom, ein Ticket zum Sportevent kostet Geld und auch ein Einkaufsbummel in einer festlich geschmückten Innenstadt macht mehr Spaß, wenn ich was auf dem Konto habe. Und ich habe nie die Garantie, dass mein Team gewinnt oder mein Geschenk dich wirklich in Verzückung bringt. Und in diese Spannung möchte ich zum Abschluss sprechen. In diese Spannung spricht auch die Weihnachtsgeschichte. Woher kann ich wissen, dass Gott nicht genauso ist wie alle anderen? Wo kann ich wissen, dass Gott nicht auch einfach nur mein Geld will? Woher weiß ich, dass Gott es wirklich gut mag und nicht auch meine Daten will, einfach ein nächster Name im Kirchenregister? Und es hängt wieder mit dieser Weihnachtsgeschichte zusammen. Weißt du, bevor sich irgendjemand auf den Weg gemacht hat, bevor irgendjemand eine Entscheidung getroffen hat, hat Gott sich auf den Weg gemacht. Gott hat sich zuallererst entschieden. Wer schickt denn den Engelschor zu den Hirten? Vom Himmel hoch, da komme ich her. Von Gott. In 2 Wochen spreche ich über die Sterndeuter. Ja, die haben einen riesigen Stern. Ja, wer hat denn den Stern dahin geschickt? Na, Gott hat die Initiative ergriffen. Und dann Simeon. Was lesen wir? Geführt durch wen? Geführt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat die Initiative ergriffen. Hanna ist im Tempel und es ist ja wirklich bildlich dann auch. Jesus wird ihr quasi angetragen und da ist er dann. Gott trifft zuerst die Entscheidung. Gott macht sich zuerst auf den Weg. Gott investiert zuerst. Und dann ist da dieses Baby. Und das Baby in der Krippe ist ja nicht das Happy End, sondern es ist der Auftakt. Wir dürfen dann im Epheserbrief lesen, dass vor Grundlegung der Welt Gott etwas vorbereitet hat. Gott hat vor Grundlegung der Welt eine Entscheidung getroffen, dass du und ich, dass wir bei ihm sein dürfen. Und dafür hat er über Jahrhunderte Vorbereitung getroffen. Jesus wird größer. Er wird erwachsen, er erstaunt Menschen, er begeistert Menschen, er erfüllt Menschen und dann stirbt er am Kreuz. Das ist die ultimative Vorbereitung dafür, dass dir und Gott nichts mehr im Weg stehen muss. Die ultimative Vorbereitung auf diesen Moment der Erfüllung und des Staunens der Gottbegegnung. Alles, was dich trennen könnte, an Sünde, Schuld, Scham, was auch immer, dafür ist Jesus gestorben. Gott will dich, er will dir Freude bereiten und er hat alles vorbereitet. Und die Frage ist, was willst du? Ich möchte die Predigt gerne mit so einem Moment der Stille und der Reflexionszeit beenden. Und ich erkläre kurz, was ich mir überlegt habe. Also wir sind gleich still, schließen die Augen, dann können wir uns besser konzentrieren. Und vielleicht bist du so jemand, sagst, ja, das mit der Wunderkerze fand ich ein bisschen komisch, aber das eigentlich bin ich das. Ich habe aufgehört zu staunen oder überhaupt staunen zu wollen. Und ich merke, es ist neu dran, so eine Erwartungshaltung gegenüber Gott zu kultivieren, dass er mich verzaubern will, dass er was vorbereitet, dass er was für mich hat. Andere von euch, ihr seid vielleicht eher diejenigen, die wie die Hirten merken, boah, in der Komfortzone habe ich alles getan, was ich tun kann, aber es ist an der Zeit, ein Risiko einzugehen, einen Schritt rauszugehen, auf Gott zu, mich auf den Weg zu machen. Und ich würde am Anfang dieser Zeit der Stille einmal beten, dass Gott zu uns spricht. Er kennt dich ja am besten und weiß, was du jetzt gerade brauchst und was für dich wichtig wäre. Und dann sei einfach offen, was kommt. Und am Ende dieser Zeit würde ich fragen, ob es hier jemanden gibt, der wie die Hirten merkt, es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen. Und dann kannst du deine Hand heben und dann würde ich für dich beten. Ja? Und danach feiern wir das Abendmahl, das erkläre ich dann. Also ich bete für uns, wir können die Augen schließen, uns einmal sammeln und reflektieren. Heiliger Geist, du bist der, der uns am allerbesten kennt.
Und ich bete, dass du jetzt hier durch die Reihen gehst. Ich möchte dich einladen, dass du uns öffnest für dich. Nimm alle Ablenkung weg. Nimm allen Druck weg, was sein müsste. Und bitte setzt du den Impuls, wie bei Simeon, was dir jetzt für jede einzelne Person wichtig ist. Wir sind hier, wir wollen gern von dir hören. Ich möchte einmal fragen, gibt es hier jemanden, der sagt, ich merke so, es ist dran, diese Entscheidung zu treffen, mich auf den Weg zu machen. Wenn du das bist, kannst du einmal deine Hand heben, dann würde ich für dich beten. Ja, danke. Danke, Gott segne dich. Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, danke, habe ich gesehen, danke. Okay. Ich bete für dich und wenn du das jetzt zum ersten Mal gemacht hast, würde ich mich total freuen, nach dem Gottesdienst nochmal mit dir zu sprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Menschen angesprochen hast. Auch die, die jetzt gerade so deutlich gemacht haben durch ihr Handzeichen, sich wieder auf den Weg machen, sich zum ersten Mal auf den Weg machen zu dir. Und ich bete, Herr, dass sie erleben, wie du diesen Koffer aufklappst, denn du hast was vorbereitet für sie. Du hast Liebe für sie, du hast Freude für sie, du hast den Heiligen Geist für sie. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sie erfüllst, dass du sie führst wie Simeon und dass sie erleben, da ist ein guter Gott, der Gutes für mich vorbereitet hat. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.